Genau, und wenn man mit 51 immer noch an der Ballettstange steht, dann merkt man natürlich, dass immer ein bisschen was weniger wird, was nicht mehr geht. Dieses innere Gemecker wird leiser. Also so dieses ständig an sich herumkritisieren in allen möglichen Situationen, das wird weniger und es fühlt sich so toll an. Mit diesem anderen Fokus und mit diesem Jesus in meinem Herzen, auch an der Ballettstange, passiert es einfach nicht mehr so oft.
Ganz Ohr, der Podcast, der Räume öffnet für Aufmerksamkeit, Resonanz und echte Begegnung. Isabel Hartmann und Rainer Knieling sprechen mit interessanten Menschen darüber, wie das Hören aufeinander, auf das eigene Herz und das Göttliche erlebbar wird.
Hallo, willkommen bei Ganz Ohr. Wir begrüßen heute Anja Wendel. Sie ist Logopädin und Inhaberin eines Therapiezentrums im Landkreis Oberallgäu in Buchenberg. Wir freuen uns, dich, Anja, heute besser kennenzulernen, denn wir haben uns noch gar nicht so viel miteinander geredet, sondern eher miteinander geschwiegen, 2 Wochen lang mit dem Herzensgebet meditiert, in den 2 Wochen Kontemplation in Bewegung. Ja, und jetzt sind wir gespannt, was du uns erzählst. Du hast uns neugierig gemacht im Vorgespräch. Super, dass du Zeit für uns hast. Willkommen bei Ganz Ohr.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Und du bist Logopädin, haben wir schon gerade gehört. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen was so aus deiner Praxis erzählen und wie du ganz Ohr bist für die Menschen, die zu dir kommen.
Ja, ich bin seit 1997 Logopädin. Und habe inzwischen eine größere Praxis mit Physiotherapie und Logopädie. Und in der Logopädie behandeln wir Patienten jeden Alters. Ich sage immer von 0 bis 100 können alle zu uns kommen. Und ich brauche meine Ohren jeden Tag auf ganz verschiedene Weise, weil wir erstens natürlich hören müssen, was die Patienten für Symptome haben. Also geht es da um die Sprache, geht es da um das Sprachverständnis, ums Lesen oder Schreiben. Das sind so die Bereiche, die einfach eher so kognitive Logopädie sind. Und dann gibt es auch noch den großen Bereich der Muskellogopädie, so nenne ich das immer gern. Das ist kein offizieller Begriff, aber im Alltag lässt sich das ganz gut so einteilen. Und das sind dann die Patienten, die Schwierigkeiten mit dem Schlucken oder mit der Stimmgebung oder auch mit dem Sprechen haben. Und die erste Aufgabe für die logopädischen Ohren ist natürlich immer herauszuhören, was braucht der Patient denn jetzt? Was funktioniert nicht mehr gut und was möchte er verbessern? Und dann höre ich hin, wie der Patient spricht, wie die Stimmgebung ist. Oder auch ich höre, wie sie schlucken kann, weil auch die Schluckgeräusche geben mir oft schon mal einen Eindruck, was da vielleicht nicht gut funktionieren könnte. Und dann ist es natürlich aber auch wichtig, mit dem inneren Ohr zu hören, weil wir ja keine Reparaturwerkstatt sind und einfach nur die Symptome verbessern, sondern ich möchte ja den Menschen helfen. Und da geht es dann darum, was bedeuten die Symptome für den Patienten? Also welche Schwierigkeiten hat er damit wirklich im Alltag? Und das kann er mir entweder erzählen oder ich höre es von den Angehörigen. Manchmal ist es die Verständigung ja durch die Symptome nicht so gut möglich. Auf jeden Fall ist es auch ein sehr wichtiger Bereich, weil es schon sehr oft auch emotional berührt, wenn ich keine gute Stimme habe oder wenn ich nicht gut schlucken kann, dann ist es ja schon oft ein sehr großer Eingriff in den Alltag. Und da brauche ich dann eher meine inneren Ohren.
Mhm. Manchmal können sie es vielleicht auch gar nicht so richtig aussprechen, gell? Sondern eher, man muss es heraushören. So. Das kann ich mir vorstellen, dass es nicht immer so leicht ist.
Ich fand das gerade richtig schön, wie du das Zusammenspiel zwischen inneren und äußeren Ohren beschrieben hast. Und mir war bis heute nicht bewusst, wie ausgebildet die Ohren einer Logopädin sein müssen und was sie alles hört. Und wenn dann das innere Ohr dazukommt, dann hörst du ja vielleicht manchmal mehr, als die Patientinnen oder Patienten selber in sich hören, und kannst so ein bisschen Unterstützung geben, besser selber hinzuhören auf das eigene, auf die eigenen Stimmen, auf das eigene Innere.
Ja, gerade wenn das Leben auch mitspielt, also die Stimme ist ja oft Ausdruck auch, wie bin ich im Leben unterwegs, ja, wie kraftvoll stehe ich da und kann mich auch ausdrücken, ja, oder so. Dann ist ja auch so das Hören mit dem Herzen fast wichtig. Ja, so die, also nicht nur das Hörorgan im Kopf und so das Äußere, sondern auch das Innere mitzuhören. Oder ist das, oder wie würdest du das sagen?
Das belastet die Patienten ja oft sehr, wenn Funktionen nicht mehr vorhanden sind oder nur noch eingeschränkt sind, die so selbstverständlich sind. Also wer denkt schon darüber nach, was im Körper passieren muss, damit ich einen Schluck Wasser in den Magen bekomme? Oder wer denkt darüber nach, was im Körper passieren muss, dass ich jemanden rufen kann und dieser Ruf dann auch bei dem Gegenüber ankommt? Und da könnte ich jetzt noch ganz viele Beispiele erzählen. Meistens ist es so, dass wir eben nicht darüber nachdenken, sondern wir sind es einfach gewöhnt, dass der Körper funktioniert. Und wenn es dann mal nicht mehr so ist, dann wird einfach vieles im Alltag schwierig. Und das belastet die Patienten oft sehr.
Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass ihr nicht nur Profis seid im Ganz-Ohr-Sein für andere Menschen, sondern dass sich auch in eurem Team so da was Neues etabliert hast, du was Neues etabliert hast, sodass das Ganz-Ohr-Sein auch im Miteinander einen Ort findet. Vielleicht kannst du uns davon noch so ein bisschen erzählen, ein bisschen reinnehmen.
Ja, damit wir für die Patienten Ganz-Ohr sein können, ist es mir auch sehr wichtig, dass das Team sich erstens gut versteht und zweitens auch gut miteinander arbeiten kann. Und dafür treffen wir uns einmal im Monat und machen eine sogenannte große Teambesprechung, wo dann einfach alle dabei sind. Und seit 1,5 Jahren beginnen wir diese Teambesprechung mit einer kleinen Meditation, um einfach alle einzusammeln. Wir sehen uns oft tagelang nicht, weil wir unterschiedlich arbeiten. Und wenn man sich dann trifft, dann gibt es erstmal vor der Teambesprechung ganz viel Austausch und auch ganz viel fröhliches Geplapper meistens. Und dann ist aber die Aufgabe, sich zu konzentrieren, sich auf die anderen einzulassen und sich auf die Tagesordnung natürlich einzulassen. Ja. Und dafür ist es sehr hilfreich, einfach diesen Übergang ganz bewusst und klar zu gestalten. Und das ist sehr schön, dann einfach mit einer kleinen gemeinsamen Meditation einzusteigen, die meistens eine kleine Atemmeditation ist, die ich anleite, sodass jede einfach gut in dem Kreis ankommen kann und das erstmal vor der Tür lassen kann, was bis dahin so war, und sich erstmal auf diesen Kreis einschwingen kann. Das ist sehr hilfreich.
Wow, das ist ja wirklich was. Ich meine, ihr seid, wie viele Leute seid ihr da miteinander, die dann immer zusammenkommen müssen? Also euer Team, wie groß ist das?
Das sind 13 Personen, also 12 Mitarbeiterinnen, die in der Therapie und im Büro arbeiten. Und dann haben wir noch einen Putzmann. Der ist aber nicht an der Teambesprechung beteiligt.
Der meditiert nicht mit, naja.
Nein, der meditiert leider nicht mit.
Der kann das wahrscheinlich mehr anders lösen. Ja, wie kam das so an? Also ich meine, das ist nicht gerade üblich, dass man erstmal vor einer Teambesprechung eine Meditation macht. Also waren die alle einverstanden? Hast du die gefragt? Hier, ich habe was Neues, habt ihr Lust? Oder wie lief das?
Ja, als ich 2024 die erste Woche Kontemplation in Bewegung bei euch gemacht hatte, da ist mir das dann so eingefallen, ich könnte das eigentlich im Team einbringen. Und dann habe ich erzählt, was ich da bei euch gemacht habe und wie hilfreich das für mich war und wie spannend das auch war. Und dann habe ich angeboten, eine kleine Meditation zu machen, und das fanden auch alle ganz gut. Und dann hat sich das einfach so eingebürgert. Also es kommt manchmal vor, dass man sich nicht gut drauf einlassen kann, weil man einfach irgendwie sehr viel mitbringt und so eine 5-Minuten-Meditation dann einfach nicht ausreichen würde. Aber es ist eigentlich trotzdem immer hilfreich, weil es immer zentriert und so die Ausrichtung auf das, was jetzt die nächste Stunde da laufen soll, einfach fördert und stärkt.
Aber die sind jetzt nicht unbedingt alle mit dem christlichen Meditieren vertraut, die Leute, gehe ich mal von aus, oder? Also, dass die sich dann so einlassen können?
Also ich biete keine christliche Meditation an, aber ich habe ihnen schon gesagt, wo diese Meditation herkommt. Also dass ich einfach christliche Meditation betreibe und das gelernt habe bei euch. Und die Meditation selber ist eine Atemmeditation, die für alle einfach passt. Also ja, wir haben einfach verschiedene Konfessionen im Team und auch Menschen, die damit jetzt gar nichts anfangen können mit Spiritualität. Und die haben sich trotzdem eingelassen. Ich denke auch, weil einfach da ein großes Vertrauen herrscht im Team. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und dann haben sie einfach festgestellt, dass es sehr, sehr gut ist und sich einfach sehr gut anfühlt. Und ja.
Ja, ich vermute ja, dass ihr als Fachleute im Bereich Zusammenspiel von Körper und von Körperfunktionen und Lebensfunktionen, also wie reden und hören, dass ihr da auch ein gutes Gespür habt, zu merken, was ist eigentlich meinem eigenen Körper, was tut ihm gut? Und es reicht ja schon, wenn ich spüre, was meinem eigenen Körper gut tut, das ist ja schon viel. Also das ist ja, also das zeigt einem ja auch, warum nicht machen? Also könnte man sich ja leisten sozusagen, bevor die Arbeit losgeht. Auch gerade, wenn es ums Miteinander geht. Tolle Idee.
Wir können noch mal in einen anderen Bereich gehen. Du hast erzählt, dass du dich neben deinem beruflichen Engagement auch noch kommunal engagierst, politisch engagierst, im Gemeinderat bist und wie das ganz Ohrsein da eine besondere Rolle gespielt hat. Und das fand ich jetzt besonders spannend, also so wie du erzählt hast, wie das dazu kam, dass du sowas wie berufen warst. Oder also du sagst es am besten in deinen Worten. Ja, das ist besser, als wenn ich das jetzt sage, was bei mir angekommen ist.
Ja, vor 6 Jahren bin ich gefragt worden, ob ich mich nicht für den Gemeinderat aufstellen lasse, und zwar für die Grünen im Gemeinderat. Und dann habe ich mir das kurz überlegt und habe dann zugesagt, weil ich das grundsätzlich eine gute Idee fand und mir jetzt da auch nicht so viel davon versprochen habe, da wirklich reinzukommen. Es war eigentlich eher so die Idee, ja gut, dann lasse ich mich auf die Liste stellen. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, dass ich ja durch das Therapiezentrum einfach sehr bekannt bin im Ort. Und deshalb bin ich tatsächlich reingewählt worden. Und das war 2020. Da ist ja dann die Corona-Pandemie losgegangen. Und die Gemeinderatssitzungen, weiß ich nicht, ob ihr das wisst, die haben ja trotzdem immer in Präsenz stattgefunden, zu jeder Zeit der Corona-Pandemie. Das war einfach gesetzlich vorgeschrieben, dass das nicht digitalisiert werden konnte. Und das hat aber bedeutet, dass wir halt einen sehr großen Abstand haben mussten. Und das erzähle ich deshalb, weil das einer der Punkte war, die es mir einfach ganz schwer gemacht haben, da reinzufinden. Ich fand es sehr schwierig, mit den anderen in Kontakt zu kommen und auch auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die mir gar nicht vertraut war. Also da war einfach oft nichts Wohlwollendes am gegenseitigen diskutieren und Argumente austauschen, sondern es war einfach sehr viel Ellbogenarbeit, sage ich jetzt mal. Und das aber mit so viel Abstand in einem Riesenraum, also das hat mir sehr zu schaffen gemacht.
Und ohne Meditation am Anfang kann das ja auch nichts werden. Naja, klar.
Ja, genau.
Kleiner Scherz.
Ja, und im Laufe der Zeit hat sich das dann schon irgendwie ein bisschen eingespielt. Ich habe da so meinen Standpunkt gefunden und habe versucht, da mitzuarbeiten und Gutes einzubringen. Und jetzt war eben die Frage, mache ich denn jetzt weiter? Weil jetzt sind im nächsten Jahr wieder Kommunalwahlen oder wenn der Podcast gesendet wird, ist es ja schon vorbei.
Ja, dann hast du es wahrscheinlich erstmal hinter dir, den Wahlkampf.
Ja, genau. Und dann bin ich da wirklich jetzt so ein halbes Jahr, habe ich das so mit mir rumgetragen, diese Entscheidung, weil ich irgendwie so dachte, ja, das ist eigentlich nach wie vor nicht meine Art, sich auszutauschen und gemeinsam zu arbeiten. Andererseits ist es ja irgendwie auch ein Privileg, wenn man bekannt ist, dann hat man ja auch ein bisschen Verantwortung, sich einzubringen und was für den Ort zu gestalten. Und deshalb war ich da einfach so hin und her gerissen und habe immer so Menschen um mich herum gefragt, soll ich mich wieder aufstellen lassen? Die einen haben so gesagt, die anderen so. Es hat mir irgendwie nicht so richtig weitergeholfen. Und auch mein Mann hat irgendwie immer gesagt, na, wenn du willst, musst du doch wissen. Und dann bin ich da irgendwie nicht weitergekommen und der Termin der Entscheidung rückte immer näher. Und da ich seit einiger Zeit eine Meditationspraxis morgens habe, also bevor ich auf Arbeit gehe, fängt mein Tag so an, nach der Tasse Kaffee, dass ich Yoga praktiziere und dann noch meditiere mit dem Herzensgebet. Und dann ist mir irgendwann nach einem halben Jahr hin und her eingefallen, ich könnte das ja mal mit in die Meditation nehmen und das einfach Jesus hinlegen, im Herzensgebet. Und das habe ich dann gemacht und dann ging es mir so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt nochmal mit meinem Mann darüber reden. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Frage sich verändert hat. Ich habe ihn dann nicht gefragt, soll ich mich aufstellen lassen oder nicht, sondern ich habe gefragt, was denkst du, wenn ich weiterhin im Gemeinderat bin? Und dann hat er mir ganz viele wunderbare Sachen erzählt, was er sich vorstellen kann, wenn ich da im Gemeinderat bin. Und das hat mir dann die Entscheidung ganz leicht gemacht, mich jetzt wieder aufstellen zu lassen.
Ja, das ist auch spannend, wie so das, das Ausrichten auf dieses, ja, auf dieses Kraftfeld eine Fragestellung verändern kann, sodass was Neues entsteht in dem Miteinander mit den anderen, also in dem Fall jetzt mit deinem Mann. Also erst hast du so gefragt, soll ich mich wieder aufstellen lassen? Und das ist ja so ein bisschen, naja, sag's mir, ja? Also gib mir so ein bisschen Verantwortung abgeben. Ich weiß es einfach nicht und ich will einfach deinen Tipp. Und jetzt hast du gefragt, was denkst du, wenn ich weiterhin im Gemeinderat bin? Und das ist irgendwie so eine andere Art der Frage. Also berate mich mal, aber ich lasse mich inspirieren für meine Entscheidung, die bei mir liegt. Ja, so ein bisschen. Ich finde, das hat so was Aufrechteres.
Ja, das so. Kam ja auch gerade im Zuhören, dass ich dachte, ja, das ist wie eine Aufrichtung in der Frage. Also du stellst dich hin und sagst, stell dir mal vor, ich bin da drin und ich wirke da. Und wie wäre das für dich? Also wie würde das aussehen für dich? Wie kommt das bei dir an, wenn ich mich im Gemeinderat engagiere? Das hat was sehr Aufrichtiges, wollte ich sagen, aber es ist wahrscheinlich beides richtig. Du sammelst ein paar Resonanzen ein und hast wunderbare Worte bekommen, wie du gesagt hast, und kannst dann deine Entscheidung selber treffen. Ja, also schönes Beispiel, wie so eine Frage sich wandeln kann, wenn jemand in die Aufrichtung kommt, wenn du in die Aufrichtung kommst.
Ja, und das ist für mich auch ganz Ohrsein im Gebet. Und ich habe so die letzten Monate immer mehr die Erfahrung gemacht, erstens, dass es mir im Alltag, egal in welchem Bereich, einfällt, mit Jesus in Kontakt zu kommen über das Herzensgebet. Also es gelingt mir einfach öfter dran zu denken und das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Und dann auch, dass es immer alles leichter macht. Das klingt jetzt platt, aber genauso fühlt sich das für mich an, wenn ich Jesus bewusst mitnehme und wenn ich im Alltag ins Herzensgebet gehe, also zusätzlich zur Meditation, wirklich dann sage im Atem, Christus im Einatmen, Jesus im Ausatmen zum Beispiel, dass es mich trägt und dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht immer alles alleine leisten und können und richtig machen. Ich habe da jemanden in mir und an meiner Seite, der mich da begleitet. Das finde ich sehr hilfreich und auch nach wie vor total spannend. Und inzwischen bin ich richtig neugierig, in welchen Situationen ich das noch weiterführen könnte.
Das ist wie so eine Art Kraftfeld-Support noch mitgegeben. So, ja. Durch den einfachen, ja, im Grunde ist es ja nur der Name, den du innerlich aussprichst, gell? Mit dem Ausatmen, so Jesus Christus, innerlich so sagen, ohne große Worte machen. Also das ist ja das Schöne beim Jesusgebet oder beim Herzensgebet, wenn es den Name Jesus zum Herzenswort wird. Das läuft mit dem Ausatmen einfach so mit und man muss nicht viel nachdenken. Oder wie würdest du das beschreiben? Was hat sich jetzt neu gezeigt bei dir als eine Qualität im Alltag, dieses ganze Ohrsein auch im Herzen mitzuführen, gegenüber früher vielleicht? Oder gab es da eine Entwicklung, die du da ja beobachtest in dir, wenn du so neben dir auch bist und mal so drauf guckst?
Also ich denke, es ist nicht nur der Namen, sondern das, was dahinter steht. Mhm. Das hat sich verändert für mich, weil das Herzensgebet kenne ich schon einige Jahre. Wir haben hier in der Kirchgemeinde Exerzitien im Alltag, die finden immer in der Passionszeit statt und die begleite ich auch seit einigen Jahren mit. Und da war das Herzensgebet schon mehrmals Thema. Mhm. Und es war für mich viele Jahre lang so eher tatsächlich wie so eine Atemübung. Also so ein bisschen eher was Mechanisches. Und seit ein paar Monaten habe ich immer mehr das Gefühl, dass das so vom Kopf ins Herz rutscht und dass da wirklich was dahinter ist. Und ich glaube, deshalb begleitet es mich auch immer mehr im Alltag, weil es jetzt so anfängt, überall hinzufließen, in jede Zelle. Mhm. So fühlt sich das für mich an. Und ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Das heißt, das Christentum begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, das ist so verkopft und es hat so wenig mit mir selber zu tun, sondern ist eher ein Ritual, obwohl es evangelisch ist und man das eher den Katholiken oft vorwirft. Aber auch da hat sich das irgendwie für mich nicht so verbunden. Und seit ich das Herzensgebet so regelmäßig praktiziere und da einfach auch wirklich so eine Beständigkeit gefunden habe im Alltag, habe ich das Gefühl, es sickert in jede Zelle und in jede Faser und es fühlt sich einfach freundlich und leuchtend an. Und das ist was so gut tut und so hilfreich ist und ich glaube, das lernt mein System. Und deshalb, ist es einfach wunderbar.
Das sagt die Körpertherapeutin, also Logopädin oder Physiotherapeutin in dir ja nochmal mit einem anderen Nachdruck, gell, höre ich raus. Wunderbar. Aber zum Namen, es ist ja auch nach dem biblischen Denken nicht nur der Name. Wir denken ja oft, Name ist so eine Bezeichnung von etwas. Also das ist nur sozusagen eine Kategorie, unter der ich was ablege, ja, oder ja, der soll schön klingen und so. Aber im christlich-biblischen Denken, jüdisch-biblischen Denken, ist ja der Name ein Bewusstmachen des Genannten, dass der den Raum füllt. Also in dem Fall das Herz und auch mein Körper und mein Umfeld. Also wenn wir den Namen anrufen, ist der Genannte im Raum und erfüllt ihn auch mit seiner Kraft, seiner Liebe, seinem. Also das ist eigentlich so ein Einfinden in diesen Machtbereich, in diesen auch Fürsorgebereich oder Schutzbereich und Unterstützungsbereich. Also insofern ist es tatsächlich nicht nur so technisch. Das ist schön, dass du es nochmal so vertieft hast. Wollte ich nur nochmal so als Resonanz dazu sagen. Das entspricht auch ganz meiner Erfahrung, die ich jetzt so aufleuchten sehe in deinem Leben.
Ich habe gemerkt beim Zuhören, dass so wie die Betonung vom Schlussgebet auf den Anfang, nämlich das Herz, gewandert ist. Also es geht eigentlich um die Herzensöffnung hin zu Gott und das erweitert den Gebetsbegriff. Manche denken ja bei Gebet Vater unser oder ein vorformuliertes Gebet und das ist dann mit Wörtern und Kopf verbunden. Und wenn ich aber einfach mit all dem, was in meinem Herzen da ist, in Gottes Gegenwart mich einfinde, so sage ich es jetzt mal, ist das was anderes, als wenn ich einfach nur so raussprudle, was manchmal auch wichtig ist im Gebet, aber auf einmal kriegt, wenn ich es vom Herzen her empfinde, das Gebet auch diese hörende Dimension, nicht nur die redende und sowas Ganzheitliches. Also mehr, uns kommt dann manchmal auch in unserer sonstigen Arbeit dieses Wort von Paulus aus der Apostelgeschichte, in Gott leben, weben und sind wir, in ihm bewegen wir uns. Also du hast gesagt, es fließt so in jede Körperzelle, in jede Faser sozusagen und es ist um dich herum und das verbindet sich miteinander. Das hat mich gerade angesprochen.
Da gibt es ja auch noch den Bereich, Anja, du bist ja auch Tänzerin. Also schon ganz von früh auf haben wir erfahren, warst du schon ja auf dieser Spur unterwegs und hättest eigentlich auch gerne das zum Beruf gemacht. Magst du da noch ein bisschen was von erzählen?
Sehr gerne. Ich bin mit 7 Jahren zum Ballett gekommen über eine Zeitungsannonce und bin da einfach geblieben. Ich bin da hängen geblieben und ich habe auch viele Jahre lang in meiner Kindheit und Jugend gedacht, das ist mein Beruf und ich will nichts anderes, aber es hat nicht geklappt. Es sind einfach Sachen dazwischen gekommen, die gezeigt haben, das ist nicht mein Weg. Und dann bin ich Logopädin geworden und habe trotzdem weiter getanzt, hobbymäßig. Und dann habe ich meine Kinder bekommen und habe eine Pause gemacht. Und dann ist mir irgendwann so, ja, da war mein zweites Kind vielleicht so 2, 3 Jahre alt. Und dann habe ich irgendwie so gespürt, ich brauche wieder irgendeinen Sport und habe verschiedene Dinge ausprobiert, aber irgendwie, es hat irgendwie nichts für mich funktioniert. Und dann bin ich wieder zurück an die Ballettschule gegangen und habe tatsächlich eine Gruppe gefunden mit lauter so Frauen wie ich, die als Kind und Jugendliche Ballett gemacht haben und einfach nicht davon loskommen. Und das ist nach wie vor mein Sport und erfüllt mich sehr und gibt mir einfach einen guten Ausgleich zu meiner Arbeit, bringt mich zu meinem Körper zurück und macht einfach Spaß. Und natürlich stehe ich nicht mehr auf der Bühne, aber es ist einfach trotzdem wunderschön, tänzerisch immer noch arbeiten zu können.
Und gibt es da auch etwas, wo du sagst, das sickert in die Zellen? Also so eine spirituelle Dimension beim Tanzen, da bin ich neugierig
zu hören. Ja, durch euren Kurs Kontemplation in Bewegung, wo wir ja auch viel tänzerisch gearbeitet haben.
Naja, nicht so hoher Anspruch, also kein Ballett oder so.
Nein, kein Ballett.
Also
einfach...
Also ich bin auch dabei, wollte ich nur sagen.
Ja, eben. Und das ist eher so, sag mal...
Körperausdruck.
Ja, Rainer, wie würdest du das denn beschreiben?
Wie würde ich das beschreiben?
Ja. Du als nicht ganz so ballettaffiner Mann.
Der auch ein bisschen tanzen kann. Gut, nicht ballettaffin, das stimmt schon. Wie würde ich das beschreiben? Ich habe schon immer gemerkt, dass manchmal in mir etwas ist, das raus muss, das aber in bestimmten Situationen nicht raus kann. Also in manchen Sitzungen das eine oder andere Ausdruck bräuchte bei mir oder bei anderen Menschen, wie ich das beobachte, aber am Sitzungstisch nicht der Raum ist oder es dann in entsprechende Verhaltensmuster, die eher ellbogenmäßig daherkommen, sich kleidet und solche Dinge. Und ich habe... gemerkt, dass es eine sehr, sehr entlastende Erfahrung ist, manche Dinge, die sich so in einem bilden, einfach zu verkörpern. Ja? Und deshalb gehört für mich diese Hände öffnen, oder dass Gott mich beschenken kann und dieses Ausdrücken, was in mir lebt, ja, und dass ich das irgendwie verkörpern kann, egal wie das aussieht, ja, das muss nicht schön aussehen, ist auch schön, wenn es das mal tut, aber das eigentlich Wichtige ist, es verkörpert sich etwas, was in mir lebendig ist und deshalb verbindet sich für mich das mit dem Gebet. So viel für die Nicht-Ballett-Menschen.
Ja, wir arbeiten ja auch nicht mit Bühne, gell, sondern es ist einfach so ein Werden lassen der Bewegung, die in mir ist. Also so war es ja für dich auch, Anja. Gell? Ich habe jetzt gar nicht unbedingt das so erkannt, weil wir ja gar nicht einander anschauen, wenn wir uns bewegen. Jeder ist so für sich und lässt das kommen, alles im Schweigen, wird nichts hinterher drüber geredet oder so. Von daher ist das ja auch ein Raum der Freiheit gewesen. Aber wie war es für dich da dann? Bist du dann doch hast du deine Pirouetten gedreht so manchmal?
Na, ich glaube, Pirouetten habe ich keine gedreht, weil es waren ja doch auch mehrere Menschen im Raum, auf die ich auch achten musste, dass ich sie nicht störe in ihrem eigenen Ausdruck. Aber ich habe das als sehr stark empfunden, mit meinem Körper zu sprechen. Und, und dadurch, dass so viel Raum war in der Woche und wir das tatsächlich so oft auch probiert haben, ist da auch was gewachsen, was ich mit nach Hause genommen habe. Und das habe ich auch tatsächlich mit in die Ballettschule genommen und spüre einfach, dass sich die Bewegung nochmal ändert, wenn man auch oder wenn ich auch da an der Stange oder im Raum mit einem anderen Fokus rangehe. Also so, als ob ich das Herzensgebet mit in den Ballettsaal nehmen würde. Mhm. Und auch da ist es so, also Tanzen ist für mich immer den Körper und den Geist zusammenbringen. Also sonst geht's gar nicht. Aber das hat dann jetzt noch mal eine andere Qualität, weil noch so das Seelische und Jesus lebt in mir und ich in ihm und deshalb ist er da auch dabei. Und das hat auch da was verändert, zumindest für mich. Ich müsste mal meine Ballettlehrerin fragen, ob die auch eine Veränderung gemerkt hat. Das habe ich tatsächlich noch nicht. Aber für mich hat sich was verändert. Es fühlt sich für mich anders an. Ich fühle mich leichter, stärker, freier in den Bewegungen. Und was auch noch ganz wichtig ist, und es ging mir nicht nur im Ballettsaal so, dieses innere Gemecker wird leiser. Also so dieses ständig an sich herumkritisieren in allen möglichen Situationen, das wird weniger und es fühlt sich so toll an.
Ja, man hat ja oft so Zweifelsstimmen, gell? Oder die einen in Frage stellen oder so, oder das, was man gerade macht oder denkt. So innere Kritiker oder so würden vielleicht manche sagen, gell?
Genau, und wenn man mit 51 immer noch an der Ballettstange steht, dann merkt man natürlich, dass immer ein bisschen was weniger wird, was nicht mehr geht. Und das ist schon irgendwie auch, ja, also das ist einfach eine Verarbeitungsgeschichte, die einem ja sonst in anderen Lebensbereichen auch begegnet, wenn man älter wird. Aber mit diesem anderen Fokus und mit diesem Jesus in meinem Herzen, auch an der Ballettstange, passiert es einfach nicht mehr so oft. Ja, das ist
ja
so.
Wunderbar. Das verjüngt. Oder zumindest der Geist. Naja, es gibt ja sogar ein Wort bei Paulus mal so, mein äußerer Leib verfällt, aber mein innerer wird von Tag zu Tag erneuert. Obwohl das so ist, werde ich innerlich immer jünger.
Ja.
Das höre ich.
Das kann ich nur bestätigen.
Und es strahlt auch aus. Also auch diese innere Erneuerung, dieses Jüngerwerden, das ist dann für andere auch irgendwie, also für einen selber wahrnehmbar und ich vermute mal auch für deine Ballettlehrerin.
Ich werde sie fragen.
Oder spürst du es auch im Körpergefühl jetzt? Das würde mich mal interessieren, weil du dafür ja eine Sensibilität hast. Spürst du da auch ein anderes Sein in deinem Körper oder in der Bewegung?
Ja, auf jeden Fall. Also die Körperaufrichtung ist anders. Sie ist so selbstverständlicher. Und jetzt, das meine ich jetzt nicht nur beim Tanzen, sondern auch sonst. Wenn ich mit dem Jesusgebet oder dem Herzensgebet, wie es ja auch heißt, so in meinen Alltag gehe, dann bin ich aufgerichteter, fühle ich mich aufgerichteter und das mit mehr Mut und Gelassenheit. Also ja, vielleicht ist es auch das, der Mut und die Gelassenheit, die sind einfach stärker da und hilfreicher und dadurch fühle ich mich aufrechter.
Schön.
Das klingt schon fast wie ein Schlusswort. Wir stellen gerne den Menschen, mit denen wir im Gespräch sind, so gegen Ende eine Frage, wenn du eine Sache, einen Tipp mitgeben wolltest, was anderen auch helfen könnte, was hilft dir und vielleicht auch anderen, ganz Ohr zu sein im Alltag? Also du hast viel davon schon erzählt, aber vielleicht willst du eine Sache, muss jetzt nichts Neues sein, ja? Vielleicht willst du eine Sache nochmal hervorheben.
Etwas, was du uns mitgeben könntest noch als eine kleine Hilfe, das sich immer wieder so zu vergegenwärtigen. Das hast du immer wieder gesagt, das ist auch sonst so, ist auch sonst so. Ist nicht nur an der Ballettstange so, ist nicht nur im Gemeinderat so, ist nicht nur in der Therapie, im Gespräch mit Mitarbeiterinnen oder Patienten so. Ja, was hast du für uns?
Was ich immer sehr hilfreich finde, ist, als erstes mal die Füße zu spüren. Wow. Denn ich kann nur bei mir sein, aus meiner Sicht jedenfalls, wenn ich den Boden spüre, auf dem ich stehe. Und dann gibt es ganz viele nächste Schritte. Dann kann ich tief atmen, dann kann ich ganz bewusst meine Ohren öffnen für das Gegenüber, für die Umwelt. Aber wenn ich nicht mit den Füßen auf dem Boden stehe, dann gelingt das alles aus meiner Sicht nur unvollständig oder gar nicht. Deshalb ist mein Tipp so für den Alltag, immer wieder mal hinspüren, wo stehe ich denn gerade, wie spüre ich meine Füße, welcher Fuß hat gerade mehr Belastung, ist die Belastung eher unter dem Fußballen oder eher unter der Ferse. Und das dauert, am Anfang kann man das ganz gut einüben, da dauert es vielleicht 2-3 Minuten jedes Mal. Aber wenn der Körper das kennt, dann gelingt einem das in ein paar Sekunden. Und das kann man überall anwenden. Und wenn man liegt, dann sind es halt die Fersen, die man auf der Unterlage spürt. Okay. Aber dieses Spüren der Unterlage und des Bodens, das finde ich als sehr, sehr hilfreich und einen guten Anfangstipp, um zu sich zu kommen.
Das hättest du jetzt wahrscheinlich auch manchem Patienten gesagt, wahrscheinlich, vermute ich. Gell?
Erst das sage ich den allermeisten Patienten.
Ja, aber ich finde das auch nochmal schön als eine Art Hilfe für das Spüren der spirituellen Kraft, in der wir unterwegs sein können, wenn wir sie uns bewusst machen. Es ist ja oft so einfach, gell? Aber man vergisst es so schnell. Also wenn ich morgens aufstehe, nicht sozusagen erst an das denken, was zu tun ist oder Frühstück zubereiten, sondern erstmal gucken, wie bin ich jetzt eigentlich aus dem Bett aufgestanden? Also du fängst morgens an damit, wenn du aufstehst aus dem Bett. Oder machst du das auch während der Meditation?
Natürlich. Immer. Immer wieder.
Das nehme ich gerne mit, als erstes meine Füße spüren. Danke für diesen wunderbaren Abschluss und das tolle Gespräch, Anja. Schön, dass du bei uns gewesen bist, bei ganz Ohr und mit uns deine Erfahrungen geteilt hast und Einblick gegeben hast, auch in diese persönlichen Dinge, die ja gar nicht so ganz einfach zu sagen sind und auch es ist gar nicht selbstverständlich, darüber zu reden in unserer Gesellschaft und deshalb ein umso größeres Dankeschön für das, was du mit uns geteilt hast.
Ja, und du hast uns Mut gemacht, dass wir nicht erst Logopädin werden müssen oder Tänzerin oder im Gemeinderat kandidieren müssen, um das ganz praktisch zu erleben. Danke dir.
Ja, vielen Dank euch für das schöne Gespräch und für die Gelegenheit, darüber sprechen zu können.
Das war Ganz Ohr, ein Podcast von ganzhier.de, dem digitalen Ort für Spiritualität in der evangelischen Kirche.